ARD.
Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zu National Bible Bee.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zur Bernd das Brot Entführung. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Herzlich willkommen bei Too Many Tabs, dem Podcast fürs Herz. Wir treffen uns hier in der ARD-Audiothek, um unsere für euch kuratierten, offenen Tabs mit unseren sonoren Stimmen schön einzupacken, mit einem goldenen Schleifchen zu versehen, mit Puderzucker zu bestäuben und dann behutsam in euren Feed zu legen. Aber wer ist denn das hier neben mir? Ist das Miguel Robitzky?
Ach, danke, Caro, für diese Introduction hier. Du tust ja gerade so, als wäre das hier ein humanistischer Akt, den wir hier machen, jede Woche in der ARD-Audiothek.
Na klar.
Ist so richtig, wir tun richtig was Gutes, indem wir hier vor unserem Podcast-Mikro sitzen und einfach nur so Scheiße daherlabern.
Ja, indem wir unsere Tabs sortieren in der Öffentlichkeit.
Statt was Richtiges Gutes zu tun im echten Leben,
ja,
ne?
Ja, das kann man ja immer.
Hast du schon mal so eine klassische, gute Pfadfindertat gemacht? Also irgendwie so, ja, einem älteren Menschen über die Straße geholfen oder ja, irgendwie wem Kekse vorbeigebracht oder sowas in der Art?
Ich habe es letztens mal wieder versucht.
Das ist schon eine geile Formulierung. Wie hast du denn versucht,
was Gutes zu tun? Ich habe eine gute Tat versucht, aber es wurden mir Steine in den Weg gelegt.
Okay, ich bin gespannt. Ja, was war los?
Ich war neulich in der Straßenbahn nachts. Ich war alleine. Mhm. In der Straßenbahn war ein Obdachloser, der so durch den Gang gegangen ist. Das war so ein älterer Mann, irgendwie so sehr ruhig und hat irgendwie nichts falsch gemacht und ist einfach mit seinem Becher durch den Gang gelaufen und hat nach Geld gefragt. Und dann wurde er von einem anderen Mann in der Straßenbahn übelst angepöbelt, also so richtig beschimpft, so ganz laut durch die Straßenbahn, geh arbeiten, du musst uns hier nicht nerven.
Ist eine brenzliche Situation, in der man Zivilcourage beweisen kann. Die anderen in der Bahn, haben die irgendwie reagiert?
Nein. Alle aus dem Fenster geguckt, so getan, als würden sie nichts mitkriegen. Der Typ war wirklich sehr, sehr laut, so Schmarotzer, geh arbeiten.
Alles klar. Und du hast dir dann jetzt quasi ein Herz gefasst? Oder
ich habe mir ein Herz gefasst. Ich hatte Herzklopfen und habe dann gesagt, kannst du bitte die Klappe halten, du gehst hier allen auf den Sack, es ist super unnötig. Sowas in die Richtung habe ich gesagt.
Also es ist mutig, es ehrt dich sehr, aber es ist auch gefährlich.
Ja,
hat der Mann reagiert?
Es war auch gefährlich, weil der Typ ist dann zu mir gekommen.
Also, Scheiße.
Der ist halt so ganz langsam aufgestanden, hat mich so fixiert und ich dachte so, okay, jetzt kriege ich richtig auf die Mütze. Hm. So, dann habe ich schon überlegt, wie ich mich irgendwie, Selbstverteidigung und so. Und es hat sich auch niemand irgendwie da eingeschaltet oder geguckt, was da jetzt abgeht. Und der Typ ist einfach so zu mir geschlendert, so hat sich so neben mich gesetzt und war so und habe ich mit dem irgendwie, weil ich nicht wusste, was ich sonst machen soll, so ein Gespräch angefangen.
Scheiße.
Ich habe halt so gesagt, so, ja, du sagst hier, du schimpfst ihn hier, du weißt doch überhaupt nicht, was sein Leben ist, unter welchen Umständen der obdachlos geworden ist. Ich habe ihn konfrontiert. Ich habe es halt so gedacht, ich muss ja jetzt irgendwas machen. Du kennst ihn ja gar nicht und du kannst das gar nicht einschätzen.
Ja.
Lass ihn doch bitte einfach in Ruhe.
Ja.
Mein Glück war dann, dass er bei der nächsten Station ausgestiegen ist. Mir ist ein riesiger Stein vom Herzen gefallen, dass ich jetzt da aus dieser Situation raus bin und der Pöbelmann, und jetzt, das ist jetzt relevant für die Story, der POC war, ist aus der Straßenbahn ausgestiegen. In dem Moment erhebt sich der von mir, in Anführungsstrichen, gerettete, verteidigte Obdachlose, bäumt sich auf, kriegt so richtig, blüht auf, nahezu, und ruft dem Mann hinterher, genau, und geh zurück in dein Land.
Nein.
Doch.
Nein.
Doch.
Du hast den empowered, du hast einen rassistischen
Obdachlosen
empowered. Ich hab einem
rassistischen Obdachlosen geholfen, aus Versehen.
Scheiße.
Das weiß man ja nicht.
Nein.
Das ist irgendwie auch problematisch, aber ich weiß nicht, wie es anders ist, halt wirklich so passiert.
Hast du dann wieder Zivilcourage bewiesen und dann dem Obdachlosen die Leviten gelesen, warum er das...
Da habe ich einfach aufgegeben.
Ja, das verstehe ich. Naja gut, also eine fast gelungene gute Tat.
Ja, ich weiß auch nicht.
Naja.
Das war nicht gut.
Scheiße.
Ich wusste gar nicht, wie ich mich fühlen sollte danach.
Ja, es ist ein Auf und Ab, ne? Sometimes you win, sometimes you lose. Wie
Scheiße,
heute in unseren Tabs.
Ja,
das ist
mal
eine galante
Tabs
Überleitung,
gehen.
Ja, gehen wir mal rein. Caro, ich weiß, du liebst Kinder, die was können.
Ich liebe Kinder, die was können.
Wir haben schon viel über Kinder im Showbusiness oder bei Wettbewerben.
Ich liebe tanzende Kinder, ich liebe singende Kinder, ich liebe rappende Kinder.
Masterchef Junior hast du hier mal vorgestellt, kochende Kinder.
Ich liebe Mathe-Genies.
Dance Moms haben wir schon mal hier besprochen. Und eine andere wiederkehrende Thematik bei Too Many Tabs ist ja quasi der Too Many Tabs Dauerbrenner, komische christliche Themen. Wir haben Hipsterkirchen gehabt, heilige Vorhaut,
Arche Noah.
Die Arche Noah. Und heute in meinen Tabs kommen diese beiden Welten zusammen. Best of both worlds. Kinder, die auf Bühnen was können und das Christentum. Die mystischen Wege des TikTok-Algorithmus haben mich in eine Welt katapultiert, von der ich vorher nur in Teilen gewusst habe, dass sie so in der Art existiert. Und zwar die Welt der Bibelwettbewerbe. Hast du das schon mal irgendwie mitbekommen? Hast du darüber schon mal was gehört?
Bibelwettbewerb.
Also es gibt an unterschiedlichsten Schulen so christliche Wettbewerbe, so ähnlich wie die Buchstabierwettbewerbe in den USA.
Ja, Spelling Bee.
Genau, wo so getestet wird, wie bibelfest die Kinder sind. Das wusste ich schon, dass es das gibt, aber was ich jetzt noch nicht wusste, ist mit was für einem Tamtam, möchte ich sagen, die teilweise aufgezogen sind. Ich habe einen kuriosen Account entdeckt, der heißt National Bible Bee. Das ist ein spezieller Wettbewerb aus den USA, in dem Kinder in einer gigantischen Show getestet werden, wie gut sie sich mit der Bibel auskennen. Hier ein kleiner Trailer, der auf der offiziellen Webseite mit der Überschrift Imagine your child doing this beworben wird. Diesen Spruch sollten wir uns alle im Kopf behalten, wenn wir uns das angucken. Imagine your child doing this.
Psalm 95, 1 through 6.
Philippians 1,
27
through
63.
Matthew 5,
Psalm 95.
Thousands of young people from all across the country have committed their time, energy, and heart to memorizing and studying the Word of God. And now, 360 of the top scoring students will continue their journey here at the National Bible Bee Competition. Welcome to the Scripture Knowledge Phenomenon of the Year.
Also dieser Trailer hat eine hohe Energy dafür, dass es einfach nur darum geht, Bibelstellen aufzusagen.
Wirklich. Also das Ganze sieht aus wie eine Mischung aus Klein gegen Groß, Bibel Edition und dem Supertalent.
Ja.
Aber es geht halt um den christlichen Test.
Also das Konzept, was ich jetzt da so aus diesem Trailer rausgelesen habe, ist, den Kindern wird was vorgelesen und dann sagen sie Korinther 8.
Genau,
Vers 12.
Sowas in der Art. Also es gibt unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, es gibt unterschiedliche Level. Also es gibt zum Beispiel, so wie du das gerade gesagt hast, das, was vorgelesen wird und man muss wissen, an welcher genauen Bibelstelle das ist. Es gibt aber auch zum Beispiel Zitate und man muss das weiterführen, also quasi mit so Multiple-Choice-Antworten.
Das kann ich mit den Harry-Potter-Büchern.
Wirklich?
So ein bisschen, ja. Aber also Bibel ist eine Herausforderung, weil die ist echt scheiße lang.
Oh, die Bibel ist so langweilig. Das ist eines der langweiligsten Fiction-Bücher, die es überhaupt gibt.
Ja, und das ist... Viel davon ist einfach Aufzählen von Namen. Also das ist schon beeindruckend, wenn du da...
Total. Und es sind so verschachtelte Sätze in so einer altertümlichen Sprache und die können das irgendwie. Und
was mir gerade einfällt, musstet ihr im Rallye-Unterricht auch mal Bibelkuchen backen?
Nein, das musst du nicht, was das?
Da hast du, wurden Bibelstellen, standen in irgendeinem Text und dann musst du die in der Bibel finden und dort war dann quasi eine Zutat versteckt in dem Satz für den Kuchen.
Nein.
So wie, wir ziehen mit 3 Kamelen und 1 Liter Wasser durch die Wüste, bla bla bla, und dann musstest du halt, 1 Liter Wasser kommt da rein.
Krass.
Als Beispiel. Oder irgendwo war Butter und Mehl versteckt in der Bibel. Es ist, was da alles so versteckt ist in der Bibel, glaubt man ja nicht. Und dann konnte man den backen. Und dann hat ein aus meiner Klasse den gebacken, der war so ekelhaft. Ich glaube, die hat da irgendwie sich verlesen in der Bibel.
Haben aber auch schon einige. Da ist sie nicht die Einzige, die sich schon mal in der Bibel verlesen
Rezept
hat.
Rezept falsch ausgelegt.
Ja, also so in etwa ist das da auch. Also wie gesagt, es gibt unterschiedliche Levels und unterschiedliche Arten von Quizzen, die man da spielen kann. Das Ganze wird groß begleitet auf sämtlichen Social-Media-Kanälen, auf Instagram, TikTok, YouTube werden die Videos ausgespielt. Hier zum Beispiel ein Video, in dem die Kinder sich auch vorstellen und sagen, warum sie da mitmachen. Das habe ich auf dem TikTok-Account gefunden.
Because I love Jesus.
I love the Bible because it is full of good news.
It helps me to know more about God and to honor him in all that I say, do, and think.
I love learning about God's faithfulness and his love for us.
My creator manifests himself to me through it.
It will help me to think about God more and do things that will please.
Okay, wir kriegen eine Idee davon, was das ist. Aber wie jung sind diese Kinder bitte
und
teilweise?
Und wie sind die Kinder mit Religion konfrontiert worden, dass sie da so krass Bock drauf haben?
Oh, und die haben so diesen
klassischen... Mein Kommunionsunterricht war so scheiße langweilig, dass er wirklich... Also wie klappt das wahrscheinlich durch exakt solche Inszenierungen.
Ja, also es ist halt mal wieder so richtiges US-amerikanisches Showbusiness, auch wie die Kinder schon sprechen, die sind alle so enthusiastisch und so entwärmt und sind da so richtig geil auf Bibelverse auswendig lernen. Wobei das super, super aufwendig ist. Die Kinder bereiten sich da 4 Monate auf diesen Wettbewerb vor, wie ich in einer Story des Insta-Accounts rausgelesen habe. Das wird da alles nämlich auch live begleitet. Also es gibt quasi unterschiedliche Schwierigkeitsstufen und unterschiedliche Level, die man da erreichen kann. Und es geht über Monate, dieser Wettbewerb. 120,
immer so eine Runde weiter quasi.
Genau. Mhm. Und am Ende kommen nur die 120 besten Kinder in die Runde weiter.
Was für eine krasse Maschinerie hinter diesem Wettbewerb.
Es ist wirklich unglaublich. Also es geht mehrere Wochen und Monate. Es gibt dann zuerst lokale Stufen, dann gibt es nationale Stufen. Dann kommen die 120 besten Kinder eben eine Runde weiter. Es gibt unterschiedliche Altersgruppen, die sich messen. Die erste Gruppe ist im Alter von 7 bis 10 Jahren. Dann gibt es von 11 bis 14. Und dann nochmal von 15 bis 18 Jahren. Und es werden Preise vergeben an die besten 5 im Wert von $100.000 jedes Jahr. Ist das nicht weird? Und ich wusste davon bisher gar nicht. Ich habe das irgendwie, plötzlich ist das bei mir so aufgeploppt, diese super bibelfesten Kinder irgendwie, die da auf diesen großen Bühnen machen.
Vor allem ist es ja was dann ständig anläuft. Wenn das über mehrere Monate, jedes Jahr,
ja, dann
ist
wird,
das,
werden wieder direkt wieder neue rekrutiert.
Abgefahren.
Also es geht, die hören quasi nie auf, Bibelverse aufzusagen. Sobald die anderen quasi im Finale sind, werden schon die
Nächsten
neuen gecastet. Ja.
Krass.
Und die höheren Stufen werden dann tatsächlich auch komplett durchproduziert, wie so eine TV-Show mit einer Jury von 3 Fachleuten, die da wirklich so Deutschland sucht den Superstar-mäßig vor ihnen sitzen und Quiz Fragen gestellt bekommen. Hier,
ein Priester
das mal
oder wer sitzt dann
ja,
da?
Ja, irgendwie, die sehen ein bisschen moderner aus. Also es ist so ein bisschen, okay. Ich zeig's dir mal eben.
All right, this next question is worth 350 points. In John 7:7, Jesus states that the world hates him because they love the darkness rather than the light. He testifies that their works / deeds are evil. He states that he is the only way to eternal life. He shows the people their sins / transgressions. Well, it's so good that you all love Jesus because you've been handsomely rewarded. You all got it right. 350 points. Good job.
Ist das nicht eine komische Veranstaltung mit dieser komischen Wer wird Millionär-Musik die ganze Zeit?
Mir war auch nicht klar, dass es in der Bibel Slashs gibt. Dein ist das Reich / Kraft / Herrlichkeit.
Die sind solche Bibel-Pros und die sehen halt wirklich, also es sind einfach so 8-jährige Kinder, die da irgendwie stehen. So Real Life Rotten Todd Flanders so ein bisschen.
Ja, total.
Und das Ganze
you
dann,
all love Jesus up there?
Ja, und dann nicken sie so wortlos. Das ist irgendwie so, ach man, die tun mir irgendwie so leid, wie die da oben stehen. Also ich würde da unter dem Druck auf jeden Fall zusammenbrechen. In dem Alter da in so einer Show-Arena.
Jesus auf ihrer Seite.
Ja, man sieht dann da wirklich so Videos, wie die davor so beten und nochmal sagen, ja, Jesus hilft euch bei diesem Wettbewerb und so. Also es ist alles irgendwie super skurril. Mhm. Ja, und jetzt habe ich noch ein anderes Video aus einer anderen Schwierigkeitsstufe, wo sie erraten müssen, welcher Satz an genau welcher Stelle in der Bibel geschrieben ist. Also so wie du gerade gesagt hast, da muss man dann irgendwie sagen, okay, Lukas Evangelium, Abseits 12, Vers 14 oder so. Aber man bekommt nur den Punkt, wenn sie die Stelle auch weiter korrekt, komplett auswendig aufsagen können. Schau dir das mal an.
Your first passage is, the Lord is my light and my salvation. Luke.
Isaiah 12, 2 through 5.
I'm sorry, but that is incorrect.
Good try, buddy.
Leider falsch.
Angela.
Psalm 27, 1 through 3.
That is correct. Can you please recite that for us?
Psalm 27, 1 through 3. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? When the wicked came against me to eat up my flesh, my enemies and foes, they stumbled and fell. Though an army may encamp against me, my heart shall not fear.
Was?
Though war may rise against me, in this I will be confident. Psalm 27, 1 through 3.
Es ist richtig. Ist das nicht wild?
Aber also diese komplizierten Sätze und Wörter für so ein kleines Kind.
Hält ihr da so einen 3 Minuten Bibelmonolog?
So lang. Also ich kann das wirklich bei Wilde Hühner und bei Benjamin Blümchen als Koch. Da kann ich das
ich
so.
Ich bei als Briefträger. Trari, trara, die Post ist da. Für jedermann ein Briefchen bringt Benjamin Blümchen. Töre.
Huch, ja. Herr Blümchen, mein weißes Kleid.
Entschuldigung, Frau Kolumna.
Ja, wie gut Kinder doch Dinge können, wenn man sie nur stark genug unter Druck setzt, oder? Also das Ganze gibt es seit 2009 und das Ziel ist natürlich, die alte verstaubte Kirche und ultrakonservative Meinung wieder zu entstauben und cool und fresh wirken zu lassen und halt Kinder möglichst früh an den Glauben heranzuführen. Das ist so ein bisschen ähnlich wie bei der Hillsong Church, falls du dich daran erinnerst, da haben wir schon auch mal einen Tab drüber gehabt. Diese Hipsterkirche, die gegen Abtreibung und gegen alles ist, was nicht heteronormativ ist und dann aber trotzdem quasi so junge Gottesdienste veranstaltet, wo ja auch mal ein cooler DJ auflegt und sowas.
Das ist natürlich der perfekte Weg, um Kindern zu sowas reinzubringen.
Mit so Spielfreude quasi.
Machen einen kleinen Wettbewerb draus. Ja. Es gibt Punkte und es gibt Preise und es gibt Applaus, na klar.
Ja, und da ist eben National Bible Bee auch ein extrem gutes Beispiel für. Wenn man sich da über diese wunderschön designte Webseite klickt, kann man da auch wirklich so hübsch aufbereitete Videos sehen von allen TeilnehmerInnen, halt super spannend inszenierte Videos. Und genau deswegen bin ich da ja auch hängen geblieben, weil ich einfach den Wettbewerb spannend fand. Es ist mega geil inszeniert, spannende Musik und man ist einfach beeindruckt davon, was diese kleinen Kinder da für Sachen drauf haben. Es ist einfach entertaining. Aber warum zur Hölle muss ein Kind die Bibel Wort für Wort runterbeten können? Aber ich musste tatsächlich mal in der dritten Klasse die Bibelbücher in der chronologisch richtigen Reihenfolge auswendig lernen, aber zur Melodie von Jim Knopf. Das ist auch so richtige
Bitte kannst du
Bayern.
Das noch?
Pass auf, ja. In den alten Bundesschriften merke an der ersten Stelle Mose, Josua und Richter, Ruth und zwei von Samuel, zwei der Könige, Chronik, Esra, Nehemiah ist damit. Hiob, Psalter, dann die Sprüche, Prediger und Hoheslied, darauf Jesaja, Jeremia und Hesekiel, Daniel und so weiter und so fort. Mussten wir mal auswendig lernen.
What?
Ist auch komplett der Abfuck, aber das ist so bayerisches Schulsystem. Da ist, da ticken die alle noch ein bisschen anders. Komisch, oder?
Ja, ich habe das freiwillig mit Hauptstädten gemacht, aber ja.
Ich finde aber auch so geil, dieses, wir machen es kindlich hier korrekt mit so einer Melodie von Jim Knopf.
Ja, ja, genau.
So, warum?
Okay.
Ja, ich finde es super spooky und merkwürdig, dass die CDU dann trotzdem noch das Gefühl hat, dass vorlesende Drag Queens die Kinder irgendwie manipulieren würden. Und deshalb schließe ich jetzt die Tabs dazu und würde sagen, okay, da gucke ich jetzt nicht mehr rein.
Amen.
Amen.
Ich schließe hier heute mal Langzeit-Tipps zu einem Ereignis, über das ich immer mal wieder nachdenke, nämlich daran, dass Bernd das Brot mal entführt wurde.
Ja, das hattest du schon lange auf der Liste, das weiß ich.
Und dann hat mich nämlich eine Mail dran erinnert, weil nämlich ein Hörer dieses Thema auch eingereicht hat bei uns. Liebe Grüße an der Stelle an Florian und ebenfalls viele Grüße an Florians Freundin, die Feli. Die hat ihnen nämlich unseren Podcast gezeigt.
Liebe Grüße.
Miguel, was sind deine Gefühle zu Bernd das Brot? Weil er polarisiert.
Ich liebe Bernd das Brot. Ich finde, Bernd das Brot ist iconic,
ja.
Hat eine geile Silhouette, hat einen lustigen Charakter. Ich finde es einen guten Approach, eine depressive Kinderfigur zu haben. Mhm. Also ich finde sie fürs deutsche Kinderfernsehen erschreckend ironisch und vielschichtig.
Und sehr lustig.
Und noch lustig.
Ja.
Also ich bin Bernd das Brot ultra.
Ich auch. Und ich kenne aber viele Leute, die hassen Bernd das Brot und oder haben Angst vor ihm. Wahrscheinlich wegen sowas.
Schaltet ab, schaltet ab.
Ich muss sagen, ich habe ein Herz für psychotische Kunst für Kinder. Also ich finde, manchmal müssen Fernsehsendungen auch Kinder ein bisschen verstört zurücklassen.
Kinder ein bisschen fordern, ne?
Ja, ja. Finde ich auch.
Ja, die Kinder, die ich früher mal gebabysittet habe, die hatten so Angst, dass sie sich immer hinterm Sofa versteckt haben und gerufen haben, nein, nicht Brot, das Bernd.
Bei uns auch, da kann ich auch eine Geschichte erzählen. Bei uns hat mal ein Nachbar in Aschaffenburg früher gesagt, wieso heißt denn der Spongebob eigentlich Spongebob? Der hat doch gar kein Sponge.
Was ist denn Sponge?
Eine Zahnspange. Hä, wieso heißt denn der Spongebob eigentlich?
Spongebob.
Der hat doch gar kein Sponge.
Naja, also ich mochte Bernd das Brot als Kind richtig gerne. Irgendwie Avantgarde war das. Also so ganz anders als alles, was man so sonst im Kinderfernsehen gesehen hat. Und diese Nachtschleifen, wie wusste wir ja gerade, was gehört haben, es ist ja einfach kompletter Wahnsinn, was da abging. Ich stelle mir immer vor, wie so Leute, die zum ersten Mal irgendwie in Deutschland sind, wie sie so nachts im Hotelzimmer durch die Kanäle seppen und dann ist da einfach ein
Bernd,
sprechendes
das Brot,
Brot die ganze Nacht lang da und die denken, what the fuck, Deutschland? Und ein depressives Brot, wie deutsch kann eigentlich eine Personality sein?
Das ist Die Kika Lounge.
Die Kika Lounge.
Die habe ich so doll im Kopf abgespeichert. Ich kann mich sogar noch erinnern und damit oute ich mich jetzt, wie alt ich schon bin. Ich weiß noch genau den Moment, als Bernd das Brot etabliert wurde vom Kika. Da gab es nämlich dann diesen Song mit
Alle zusammen tanzt das Brot.
Und ich weiß noch genau, dass das irgendwie ein Thema war, dass der keine Arme hatte. Das war das Hauptding.
Die Arme zu klein, das Lied beknackt.
Genau.
Vierteltakt. Ja, und das weiß ich auch noch. Das war nämlich eine der ersten Nachtschleifen, die ich da geguckt habe als Kind. Und konnte das Tanz das Brot mit singen und tanzen. Ich fand's richtig geil damals.
Ich war auch mal auf dem Bernd das Brot Kindergeburtstag eingeladen. Ja. Und bei unserem Bäcker gab es zu dem Zeitpunkt auch tatsächlich ein Bernd das Brot Brot. Also irgendwie,
mit Augen?
Ja, nee, das war einfach, das hieß nur so. Aber ich wollte es trotzdem haben. Es war einfach ein Kastenbrot. Ich wollte es natürlich trotzdem haben. Also man kann sagen, damals herrschte in Deutschland Bernd das Brot Mania.
Ja, Deutsche sind einfach obsessed mit Brot. Eh schon, man kann es nicht anders sagen.
So obsessed, geil, dass sie sich gegenseitig... So ein Objekt zu nehmen mal. Ja. Also man hat so viele Tiere und sowas. Warum nicht mal ein Brot als fiktionale Figur? Also ich finde es alles gut.
Deutsche sind so obsessed mit Brot, dass sie sich gegenseitig Sauerteigansätze als Kettenbriefe schicken und dass sie sich ihrem Kinderkanal für eine Nachtschleife mit einem sprechenden Brot entschieden haben. Willkommen in Deutschland. Aber ich habe immer tolle Sachen gern geguckt mit Chili und Briegel. Chili TV, Bravo Bernd. Das lief so ab 2000 im Kika.
Riegel der Busch ist auch eine geile Figur.
Komplett geil. Und Chili auch lieb und lustig. Ja. Einfach gute Charakter in guten Sendungen, die auch so irgendwie wie so Parodien auch waren. Das war so super progressiv damals, fand ich. Und es hat mich komplett abgeholt. Ich war so 6, als das losging auf jeden Fall.
Ich war auch in der Grundschule.
Übrigens hat Bernd in der 85. Folge von Tolle Sachen mal die Background-Story erzählt, warum er so depressed ist. Und zwar war er mal in ein Baguette verliebt, aber sie hatte nur Augen für ein Mehrkornbrot mit 10 Getreidesorten. Seit damals ist mein Herz ein trockener Mehlklumpen.
Ist doch funny.
Ja.
Ich habe sogar mal die echte Bernd das Brot-Puppe gesehen. Ah. Die steht nämlich im Puppenkulturmuseum in Bad Kreuznach. Da kann man die, glaube ich, immer noch angucken, wer da
cool
mal Lust hat.
Voll. Und ich fand auch krass, wie viel Energie da in diese Nachtschleifen geflossen ist. Also wie viele verschiedene Welten die auch bespielt haben. Ja. Wie so 9 Live, Call-In-Shows, Harry Potter, Sailor Moon, Star Wars-Universum, Mittelalter. Es gibt eine Folge mit Bernd das Brot als Hitler. Kennst du das? In dieser Nachtschleife zu deutscher Geschichte. Also der Kika geht da schon echt all in. Guck mal.
Wiener Schnitzel, den Sauerkraut in Stunk, der Brot in Nummerdinken, Hungendinkedunken, danke, Dunk.
Also alles in so einer Fascho-Nazi-Ästhetik. Also das ist schon Eier irgendwie,
ja,
das so zu senden nachts im Kika.
Also da traut man den erwachseneren Kindern schon auch viel Ironieverständnis zu.
Ja, und diese Nachtschleifen wurden ja auch inhaltlich immer eher so ein bisschen für Erwachsene konzipiert und waren oft dann so gesellschaftskritisch und so weg von so eigentlich reinem Kinderfernsehen. Eher so Stoner-StudentInnen, die dann so nachts vorm Fernseher hängen und so, ja genau, das Brot hat recht. So, da liefen auch so Parodien auf The Next Uri Geller und solche Sachen irgendwie.
Ja,
und
stimmt,
so Sachen,
stimmt.
So Spam, Sexbots, Alkohol, also war alles mit dabei irgendwie nachts. Und ich habe in einem Interview mit dem Erfinder von Bernd das Brot, Tommy Krapweis, gelesen, wie er drauf gekommen ist. Und es war wohl so, dass der Kika damals auf der Suche war nach einem neuen Maskottchen.
Mhm.
Und haben mehrere Produktionsfirmen angefragt, unter anderem auch sogar bei Jim Henson.
Aha.
Und der Kika wollte eigentlich ein Schaf haben, weil das war damals noch nicht so besetzt. Ich glaube, es war wahrscheinlich dann vor Shaun das Schaf.
Ja.
Und Tommy Krapweis war eben gemeinsam mit seinem Kollegen Norman Köster in der Pizzeria. Und sie haben so auf den Brotkorb geguckt. Und dann hat Tommy Krapweis auf seine Serviette so eine Skizze gezeichnet von einem Brot mit dem Gesicht von seinem Kollegen Norman
und
Köster.
Und das ist Bernd das Brot.
Und so ist Bernd entstanden. Das haben sie dann gepitcht.
Ja, ich habe ja ein Herz für Handpuppen und deutsche Fernsehhandpuppen. Ich habe ja auch mal als Handpuppenspieler gearbeitet bei Martin Reinl und da kann ich auch eine kleine Podcast-Empfehlung hier mal rausgeben. Der hat nämlich jetzt auch seit letztem Jahr einen Podcast, wo er in jeder Folge eine andere deutsche Handpuppe oder auch internationale Handpuppen in allen Details bespricht. Also wer da ein gewisses
Mega
Herz
cool
für hat, kann da mal reinhören. Ist super nerdy, macht auf jeden Fall Spaß. Also auch so Robby Tobby in das Flievertüt mit Armin Maywald und so war da eine neue Folge und da reiht sich Bernd das Brot natürlich auch rein in so eine Reihe von komischen deutschen Fernsehhandpuppen. Das Ganze heißt Puppkultur und kann man eigentlich überall anhören, wo es Podcasts gibt. Nur mal so als kleine Side-Empfehlung.
Gute Empfehlung. Und dann würde ich auch folgender Fun-Fact freuen. Es gab nämlich schon mal ein sprechendes Brot im Fernsehen, nämlich 1978 in der ersten Staffel Muppet Show. Da kommt ein nach eigenen Aussagen sehr krankes Toastbrot in eine Tierklinik. Guck mal, das ist super süß.
This is no patient, it's a loaf of bread.
And a very sick one.
fucking bread.
Dr. Bob, what do you make of it?
What else? Toast.
Ja, also keine urdeutsche Erfindung mit dem sprechenden Brot, aber ja, auf jeden Fall haben wir a whole thing aus dem ganzen sprechenden Brot gemacht. Und ich finde es auch ein geiles deutsches popkulturelles Happening, dass dieses Brot entführt wurde.
Ja, das ist ja jetzt der nächste Fakt. Aber das ist nicht die Puppe, die entführt wurde, oder? Nein.
Nee, genau. Es war nämlich so, dass seit 2007 neben dem Erfurter Rathaus, der Kika sitzt ja in Erfurt, eine 2 Meter hohe Statue, so eine riesige, sehr realistische Plastikfigur von Bernd das Brot stand.
Mit der habe ich auch schon ein Foto.
Siehst du.
Ich bin extra nach Erfurt gefahren. Also man muss sagen, in ganz Erfurt
sind mehrere
Kika-Figuren. Da kann man so ein Parcours machen.
Sandmann auf einer Bank.
Genau. Mit dem habe ich kein Foto. Ich habe noch mit der Maus. Und dann gibt es noch irgendwie Heimblöd und Captain Glaube im Kanal.
Heimblöd wurde auch mal geköpft. Side Fact.
Oh, naja,
ja,
okay.
Gut. Und diese Statue, die stand da in aller Seelenruhe, bis sie dann im Januar 2009 plötzlich weg war.
Nichts zu sehen außer ein Loch im Boden. Dabei hatte er hier gestanden, Bernd das Brot. Seine Anhänger sind geschockt.
Bernd das Brot ist nicht mehr da.
Ja, es kam raus, Bernd das Brot wurde for real entführt 2009 und die Polizei wurde eingeschaltet.
Die Erfurter Polizei nimmt die Sache sehr ernst.
Bernd das Brot ist ca. 2 Meter groß, wiegt 120 Kilo. Und wer Hinweise geben kann, wo sich Bernd das Brot aufhält, wendet sich bitte an die Erfurter Polizei oder an jede andere Polizei in Deutschland.
Wer weiß, wo Bernd das Brot sich aufhält, ist geil. Was für ein dead serious Interview von der Polizistin über entführte Bernd das Brot.
Total.
Und aber stell dir mal vor, du bist so, du weißt, wo Bernd das Brot sich aufhält und rufst dann bei der Polizei an oder bist derjenige, der Bernd das Brot im Auto verstecken muss und wirst von der Polizei angehalten. Bist so, entschuldigen Sie, Sie sind zu schnell gefahren und außerdem haben Sie da doch Bernd das Brot
weiß
im
nicht,
Hintergrund.
Sehe
ich da richtig?
Nein.
Aber was ist denn dieses riesige kastenförmiges Ding, was da im Kofferraum bei ihm ist?
Das ist ein Sarg.
Und er hat aber dann das aufgeweihte Gesicht von Bernd.
Nein,
das
ist ein, da ist mein Opa drin. Ah. Kennen Sie aus dem Guinness-Buch diesen 2,80 Meter großen Mann? Das ist mein Opa.
Ja, so in etwa hat man sich das wahrscheinlich vorzustellen.
Ja, maybe. Es war auf jeden Fall dann so, dass sich zu dieser Entführung relativ schnell Leute bekannt haben. Und zwar waren das unbekannte Sympathisanten der Erfurter HausbesetzerInnen-Szene.
Nein.
Doch, und zwar gab es damals BesetzerInnen des Topf- und Söhne-Geländes in Erfurt. Und das Ganze, diese Entführung, war als Protest gedacht gegen die Räumung eines besetzten Gebäudes auf diesem Gelände, auf der Industriebrache dieser Erfurter Firma Topf und Söhne. Und es ist so ein weirder Move, deswegen Bernd das Brot als Geisel zu nehmen. Es ist so unrelated. Ja, die Geschichte wird auch noch deutscher, im schlimmsten Sinne, weil nämlich dieses besetzte Haus in Erfurt, was geräumt werden soll, was auf diesem früheren Topf- und Söhne-Firmengelände stand, diese Firma war in NS-Verbrechen verstrickt.
Ja, die haben doch die Öfen hergestellt für den Holocaust.
Genau.
Das habe ich auch schon mal gelesen.
Es waren die Hauptlieferanten für die Verbrennungsöfen für Auschwitz und Buchenwald.
Ah, scheiße. Uff.
Ja, ich dachte auch, das ist heute ein leicht flockiges Bernd das Brot-Thema. Aber wir sind in Deutschland und früher oder später geht's
immer
halt um Nazis.
Brot oder um Nazis.
Um Brot und Nazis, aber auch um Antifa-Aktivistinnen und Hausbesetzung. Also es gab damals Verhandlungen, die da gescheitert sind. Erfurt hat ja nämlich versucht, den BesetzerInnen ein alternatives Haus anzubieten, was sie aber nicht wollten. Und die haben eben seit 2001 schon auf diesem Topf- und Söhne-Gelände Wohnraum besetzt und da irgendwie Platz geschafft für Bauwagen, Konzerte, Partys, Proberäume, Lesecafé, Kino, Küche und so weiter und haben das halt so genutzt, sollten da jetzt weg. Und das war irgendwie der Streitpunkt damals in der Stadt Erfurt. Die HausbesetzerInnen selbst haben abgestritten, dass sie was damit zu tun haben, haben gesagt, nein, wir haben das Brot nicht, das waren wohl Sympathisanten mit unserer Szene. Die Stadt hat Anzeige erstattet, nicht wegen Entführung, sondern wegen Diebstahl. Und dann gab es ein Schreiben der Entführer, wo drin stand, Bernd das Brot soll zu gegebener Zeit wieder freikommen. Der Programmchef des Kika zeigte sich empört, dass die offizielle Stellungnahme vom damaligen Kika-Programmchef: Es ist eine Illusion zu glauben, dass sich Bernd vereinnahmen lässt. Er ist ein schlecht gelauntes Kastenbrot, das auf seinen Platz zurück will, um in Ruhe gelassen zu werden.
Mit anderen Worten,
Serious.
Mist.
Ja, Mist. Und es ist, dann ist ein Entführervideo aufgetaucht auf YouTube, ein Bekennervideo.
Nein, das kenne ich nicht.
Das hat der MDR wohl sperren lassen, aber man findet dieses Video noch, ja, wenn man gut sucht. Und das hat irgendwie so einen ganz speziellen Vibe.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Sondersendung der Squad Action News. Wir senden live aus Erfurt, wo seit neuestem das besetzte Topf- und Söhne-Gelände vom Abriss bedroht ist. Zu diesem Anlass haben wir uns einen Gast ins Studio geholt, der das besetzte Gelände kennengelernt und sich dort umgesehen hat. Willkommen, Bernd das Brot.
Hallo, ich bin ein Brot und nein, ich wollte da eigentlich nie mitmachen.
Okay, also sie haben, komisch.
Sie haben
so
die
Sockenpuppe.
Sie haben die entführte Bernd das Brot-Figur hingesetzt, der von einer Socke interviewt wird. Und sie haben quasi alte Tonaufnahmen, also aus den alten Kika-Folgen, zusammengeschnitten, dass sich daraus quasi so ein Interview ergibt.
Da muss ich jetzt leider als Fachmann mal sagen, eine stümperhaft zusammengebaute Handpuppe. Also wirklich eine Socke mit zwei so Pailletten dran geklebt.
Ja, das sind HausbesetzerInnen, die haben auch andere Sorgen.
Ja, aber die können doch mal so ein bisschen hier so ein bisschen versuchen, Esprit in die ganze Sache reinzubringen.
Übrigens hat Tommy Krapweis in einem Interview gesagt, auf jeden Fall sind die Entführer profunde Bernd-Kenner. Das Bekennervideo ist von den Bernd-Texten her ziemlich gut recherchiert. Also die haben sich da irgendwie Mühe gemacht. Und in einem Video haben sie dann behauptet, Bernd hätte sich freiwillig aufgemacht, um die Hausbesetzer zu unterstützen und er sei solidarisch mit denen. Die haben nämlich auch zu dieser Zeit gegen so eine Verordnung von der Stadt protestiert, die herumlungern in der Innenstadt, also auch an Bernds Standort vor dem Rathaus, verboten haben. Das ist dann die Verbindung, okay, warum sie sich dann für Bernd entschieden haben. Klingt ehrlich gesagt erstmal nach sehr validen Punkten für einen Protest. An dem Kika war es eben sehr wichtig zu betonen, dass sich Bernd nicht politisch instrumentalisieren lässt. Und in dem MDR-Artikel stand noch, nach Angaben von Oberbürgermeister Bausewein ist der Aufenthaltsort der entführten Figur bekannt. Eine Polizeiaktion zu ihrer Befreiung werde es aber wohl nicht geben. Worüber dann der Kika-Chef wieder sehr sauer war. Also da ging es irgendwie so eine Zeit lang hin und her. Allen war irgendwie klar, dieses Brot ist in diesem Haus. Aber irgendwie hat es dann niemand wirklich Anstalten gemacht, es dann da rauszuholen. Und in den Tagen nach der Entführung hat noch jemand ein Pappschild mit der Abbildung des Brotes auf einen Zaun von diesem besetzten Gelände gehangen mit der Aufschrift, hier bin ich Brot, hier darf ich sein, war als weiteres Verdachtsmoment gewertet worden. Ja, ist auf jeden Fall eine Spur,
ja, okay.
Würde ich schon sagen.
Aber was ich kenne, und vielleicht kommst du da jetzt drauf, ist ein Foto von mehreren PolizistInnen, die diese Bernd-das-Brot-Statue hochheben und abtransportieren, ja, als hätte er sich irgendwo festgekettet. Und das ist ein hilarious Foto.
Das ist iconic, das ist wirklich ein Meme, ja, dieses Foto. Das ist perfekt. Das ist nämlich dann aufgenommen worden, als Bernd das Brot dann gerettet wurde. Es war nämlich so, dass am 1. Februar, also 11 Tage später, Bernd das Brot wieder aufgetaucht ist. Er wurde im Kellergewölbe eines verlassenen Kasernengeländes zwischen Erfurt und Weimar wiedergefunden. Also im Tagesspiegel stand, Mitglieder eines Modellflugvereins hätten ihn dort zufällig gefunden und dann den Kika und die Polizei gerufen. Und im Stern stand, Kinder hätten die Figur zufällig beim Spielen entdeckt. Vielleicht irgendwie Kinder aus diesem Modellflugverein. Aber da wirst du doch auch nicht mehr froh im Leben, wenn du in einem verlassenen Kasernenkeller so ein riesiges 2-Meter-Brot
der nicht blinzelt,
was sich anstarrt.
Boah, vor allem wenn man eh Angst hat als Kind vor Bernd dem
also,
Brot.
Aber wirklich dieses Szenario. Erstens Kasernenkeller, zweitens verlassen, drittens riesiges Brot, was dort im Dunkeln liegt. Also alles daran ist irgendwie super dark.
Und dann versucht das mal einem Erwachsenen zu erklären.
Ja, genau. Papa, Bernd das Brot im Keller. Ja. Genau. Immer ins Bett, ne? Ja, ja. Und das ist auch ein gutes Zitat, fand ich. Kriminalisten sind bei ihm. Er ist es definitiv und er ist unverletzt. Er ist es definitiv. So, wir mussten erst prüfen, ob es ein anderes vermisstes 2 Meter großes Kastenbrot gibt.
Keine Ahnung. Ja, es ist Bernd.
Es ist Bernd, wir sind uns sicher. Also sie haben das Brot dann wirklich vermessen, um sicher zu gehen, dass es auch wirklich das Originalbrot ist und kein Fake. Und dann wurde Bernd wirklich aus einem Verlies befreit. Es ist schon sehr dramatic. Und da ist eben dieses, leider gab es kein Video, ich habe danach gesucht, aber da ist dieses iconic Befreiungsfoto entstanden, wo so 6 Leute wirklich dieses Brot schleppen mit dem Gesicht nach oben. Das werde ich nochmal posten, die
der
Tage.
Sieht wirklich so aus, als hätte er bei einer Demo Scheiße gebaut.
Komplett
und wird so von
geil
allen gerade abtransportiert.
Ja, total. Also Happy End für Bernd das Brot. Er ist zurückgekehrt, er steht wieder da, aber eine verrückte Geschichte auf jeden Fall. Und ich habe gelesen, es ist nicht die einzige berühmte deutsche Backware, die mal gestohlen wurde.
Was? Gab es nicht auch mal irgendwas mit diesem Leibniz-Keks?
Ja, genau. 2013 ging ein Erpresserbrief bei der Firma Balsen ein, wo wir um die Ecke wieder bei NS-Vergangenheit sind.
Aha.
Und zwar, das Wahrzeichen am Stammhaus in Hannover war dieser riesengroße goldfarbene Butterkeks, der da wie 100 Jahre lang gehangen hatte und der war weg. Und der Erpresser Briefe unterzeichnet mit Krümelmonster. Und als Beweis haben sie ein Foto mitgeschickt, auf dem so eine Person im Krümelmonster-Kostüm in diesen 20 Kilo vergoldeten Leibniz-Keks so reinbeißt. Mhm. Und das war dann irgendwie ein Riesen-Thing in den Medien. Weil natürlich irgendwie Krümelmonster involviert und ein riesengroßer Goldkeks.
Das finde ich irgendwie wack. Lass das Krümelmonster da raus. Da verstehe ich echt keinen Spaß.
Und es war so, dass in diesem Erpresserbrief Balsen aufgefordert wurde, Stationen in einem Kinderkrankenhaus mit Leibniz-Keksen zu versorgen und die ausgesetzte Belohnung von 1000 Euro an das Tierheim Krähenwinkel in Langenhagen zu spenden. Andernfalls landet der Keks bei Oscar in der Tonne. Und das war halt groß in den Medien, auch weil sich das echte Krümelmonster aus der Sesamstraße dann eingeschaltet hat mit einem Statement. Und das Statement war, Mino no steal the golden cookie, but me willing to help find real cookie thief. Hat es getwittert.
Geil.
Also alle fanden das dann irgendwie super lieb in dem Moment, in dem sich das Krümelmonster eingeschaltet hat. Und der damalige Chef Werner Michael Basen hat die Forderung abgelehnt, man lasse sich nicht erpressen. Und dann war der Keks plötzlich wieder da. Er baumelte am Hals des Niedersachsen-Rosses vor der Leibniz-Universität Hannover, versehen mit einer goldenen Schleife. Und Balsen hat dann 52.000 Kekspackungen gespendet. Und wer wirklich dahinter steckt, der weiß man bis heute nicht. Diese Leibniz-Keks-Story nur als Ergänzung von irgendwie geklauten berühmten Backwaren in Deutschland.
Ich habe noch eine kleine Geschichte aus der Zeit von mir als Puppenspieler. Da habe ich gearbeitet für Jan und Henry, die Erdmännchendetektive bei Martin Reinl. Man muss sagen, das ist wirklich ein Set voller Nerds und PuppenliebhaberInnen, die ganz viel Muppet Show geguckt haben, Sesamstraße, und da gibt es auch hin und wieder mal so Gaststars, und da haben wir gedreht mit Henning Baum, der letzte Bulle.
Ja.
Und wir haben so den Tag über schon gedreht und der stand da irgendwie und hat da seine Lines gesagt, und irgendwann sagte er so aus dem Nichts, es war schon so 16 Uhr, dreiviertel des Tages rum, meinte er so, mich erinnert das hier alles ganz schön an die Muppet Show. Kennt ihr die? Ja, das nochmal so als kleine Geschichte.
Der war doch auch als Pontius Pilatus bei den Passionen, oder?
King.
Ich weiß nicht, aber mich erinnert das hier als ganz schön an die Bibel.
In etwa.
Ja, das war's mit meinem Bernd das Brot Rabbit Hole. Ich hatte damit sehr viel Spaß. Wenn ihr auch solche Geschichten im Kopf habt, die euch nicht mehr loslassen, an die ihr immer mal wieder denkt, oder auch ganz frisch reingefallen seid in irgendein verrücktes Rabbit Hole, sendet uns das doch gerne zu. Zum Beispiel per Mail an toomanytabs@ndr.de. Aber der Miguel, der weiß noch ein paar andere Wege, auf denen ihr uns erreichen könnt, oder Miguel?
Zum Beispiel per DM auf sämtlichen Social-Media-Kanälen. Da heißt du @caroworps und ich @miguelr_aus_a.
So ist es. Ja, dann bleibt uns eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer macht's gut, bis nächste Woche.
Und natürlich Mist. Oberdoppel-Riesen-Mist. Tschüss.
Tschüss.
Geil, dass wir das noch drauf haben.
NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo.
Ich liebe das alles hier. Das ist so cool. Das ist die beste Überraschung.
Hi, ich bin Donya Farahani und Host von OMG. Eigentlich heißt dieser Late-Night-Talk OMG meine Mutter. Aber das wissen meine Gäste nicht.
Nein.
Ja, krass, ey, hätte ich nicht erwartet so.
Sie denken, sie kommen auf ein paar Drinks und ein bisschen Obst vorbei und wir reden. Aber ich werde sie überraschen. Mit der eigenen Mutter.
Hallo. Ich bin geschockt. Ich dachte, dass sie mit dem Hund spazieren ist.
Ich weiß nicht, hättest du Bock, dass deine Mutter am Start ist und in einem Podcast über dich spricht?
Nein.
Ich weiß nicht.
Mein Zimmer habe ich lange nicht mehr gesaugt, glaube ich. Ne?
Das hat Papa auch festgestellt, sollte ich dir übrigens ausrichten. OMG, meine Mutter gibt's jeden Freitag in der ARD Audiothek.
Das ist ja so iconic.
Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worps.
Producerin Henny Koch.
Ausführender Produzent TRZ Robin Drömer.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Sarah Seitz und Sascha Sommer. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many tabs, too many tabs, too many tabs, too many tabs, too many tabs.